RBB Kultur.
Berlinale Spezial.
Die diesjährigen 70. internationalen Filmfestspiele warten mit Neuerungen auf, darunter auch die neue Sektion Encounters. Das ist eine Reihe für mutige filmische Experimente. Und zu diesen mutigen Experimenten gehört ganz sicher auch der neue Film Orfea von Alexander Kluge zusammen mit dem philippinischen Filmemacher Kaven. Die beiden schicken hier den Orpheus-Mythos durch einen Geschlechterwechsel hindurch, beziehungsweise sie schicken eine Orphea auf der Suche nach ihrem Eurydikio in die Unterwelt. Das ist eine neue große Aufgabe für die Schauspielerin Lilith Stangenberg, die jahrelang in der Berliner Volksbühne für Furore gesorgt hat und auch im Film gern verstörende Rollen spielt, zum Beispiel in dem Film Wild mit dieser sinnlichen Beziehung einer jungen Frau zu einem Wolf. Lilith Stangenberg ist jetzt in unserem Berlinale-Studio am Potsdamer Platz zu Gast. Einen schönen guten Tag.
Guten Tag.
Frau Stangenberg, der Orpheus-Mythos beschwört die Kraft der Liebe und der Musik, die selbst den Tod überwinden kann. Hat Sie diese Geschichte eigentlich schon früher fasziniert?
Ja, tatsächlich habe ich mal in der Schule, in der 8. Klasse oder nee, noch kleiner, 6. Klasse oder so, hatten wir so ein Theaterstück, sollten wir aufführen, und das war die Orpheus-Oper von Gluck. Und da durfte ich aber nur im Chor, im Orpheus-Chor mitsingen.
Im Film heißt es ja zum Beispiel, die Musik ist eine Kunst aus der Rippe Evas und dass das Liebste, was man hat, dass man das damit mit der Musik aus der Hölle herausholen kann. Welche Kraft hat Musik für Sie?
Also, was ich ja so interessant, also es gibt von Adorno so ein Wort, wo er sagt, alle Oper ist Orpheus. Und Orpheus war ja die erste Person, der erste Mensch, der quasi sich hingestellt hat auf eine Bühne, beziehungsweise vor Zuschauer, vor Bäume, Tiere, Menschen und über seine Gefühle oder Gedanken gesungen hat. Und dann gibt's ja von Mozart, glaube ich, die Aussage, worüber du nicht sprechen kannst, darüber singe. Mhm. Und für mich ist es auch so, dass in der Musik bestimmte Dinge katalysiert werden oder verarbeitet, für die man so eigentlich keine Worte finden kann. Also ich habe immer das Gefühl, viele Leute holen sich ja ihre Gefühle so in der Musik ab. Also gehen in die Oper, um zu weinen. Oder das. Also es gibt, die Musik ist schon auf eine Art, hat schon diese Zauberkraft, Menschen auf einer Ebene des Irrationalen zu berühren.
Wie finden Sie jetzt die Idee, aus dem Orpheus eine Frau, eine Orphea zu machen?
Naja, wenn man sich jetzt so die ganzen großen Komponisten anguckt, also Beethoven, Mozart, Haydn, Brahms, was weiß ich, dann sind es ja alles nur Männer. Und irgendwie kann man sich doch dann nur die Frage stellen, da stimmt doch irgendwas nicht. Und für uns alle drei, also Alexander Kluge, Kaven und mich und auch unsere Produzenten, war das relativ schnell klar, dass aus Orpheus Orphea werden muss.
Und was für eine Reise unternehmen Sie in diesem Film als Orphea auf der Suche nach Ihrem Eurydikio?
Also wir haben, ich spiele ja quasi die gleiche Rolle oder wir beschäftigen uns mit dem gleichen Mythos mit zwei sehr unterschiedlichen Regisseuren. Und als ich mit Alexander Kluge gearbeitet habe, landete ich dann in München in so einem kleinen, sehr provisorischen Greenscreen-Studio, wo so eine Auswahl an sehr exaltierten, zirkushaften Kostümen und Masken und Requisiten hing. Und dann hat er seinen Teleprompter und mir erstmal so diese Ovid-Texte und die uralte Sprache, wo Orpheus zum ersten Mal auftaucht, zu lesen gegeben hat. Und dann haben wir uns viel unterhalten. Und obwohl der Zugang von ihm erstmal sehr intellektuell oder aus einer geistigen Ebene kam, war er auf spielerische Weise fast kindlich und naiv. Mhm. Und eigentlich hatte ich das Gefühl, wir verlassen jetzt so diese rationale, psychologische Ebene. Und das ist alles sehr intuitiv und kindlich. Also es kam mir eher vor, als wären wir so zwei Siebenjährige, die sich gut verstehen.
Und die dann über alles Mögliche sprechen, über Ovid, über Schlangenbisse. Es gibt aber auch Szenen, wo es um die russische Revolution zum Beispiel geht von 1917. Also das ist so ein großer Assoziationsraum, der da auch eröffnet wird.
Ja, was der Ansatz von Kaven und Kluge war, es gab 1917 in Russland solche Forscher, die haben an der Unsterblichkeit geforscht und haben versucht, tote Wesen, tote Tiere und Menschen wieder zum Leben zu erwecken. Also so im Grunde Silicon Valley-mäßig oder Dr. Frankenstein-mäßig, ja. Und dann in dem Carven-Film ist ja Ophea ein Rockstar, also in Mondo Manila in den Philippinen, die so besondere Kräfte oder besondere Dinge durch ihren Gesang erzeugen kann. Zum Beispiel, dass alle Menschen, wenn sie singt, verwandeln sich in Kinder oder tun ganz verrückte Sachen und Orgien gehen los oder so.
Also es ist so ein bisschen so ein zweigeteilter Film. Also einerseits Carven und dann ihre Aufnahmen, die sie in Manila in den Slums dort gemacht haben und andererseits eben die Situation mit Alexander Kluge.
Genau. Und bei Carven ist es ganz anders gewesen. Der hat mich sozusagen, also es gab dann schon ein Drehbuch von 9 Seiten, die aber sehr poetisch geschrieben waren, fast wie ein Gedicht. Dann gab es diese 9 Songs from Hell. Die Hölle hat ja auch 9 Eingänge und da hatten wir so für jeden Eingang, also für jede Ebene tiefer in den Hades einen Song. Und die hatte ich vorbereitet, also die hatte er vorher komponiert und die habe ich gelernt. Und dann hat er mich aber, sagen wir mal, ganz schön auch ins kalte Wasser geworfen, weil ich glaube, dass er eine große Sehnsucht oder Neugier hat nach einer Art Zufall oder Unfall. Also nach einer Ebene, wo Schauspieler nicht mehr so viel reflektieren oder kontrollieren, sondern wo er will eine Form von Chaos erzeugen.
Aber das ist etwas, was Ihnen, glaube ich, ganz gut gefällt, weil Sie ja ohnehin so einen Hang zu sehr ungewöhnlichen Projekten haben und auch zu verstörenden Rollen.
Ja, irgendwie ist es so gekommen, dass ich mich im Chaos irgendwie wohler fühle, als wenn alles so beamtenmäßig nach Plan läuft.
Wissen Sie, wie es dazu gekommen ist, dass Sie sich im Chaos wohler fühlen?
Ach, ich bin ja auch geboren als jüngste Tochter, habe mehrere große Geschwister und irgendwie war meine Kindheit auch schon relativ chaotisch. Also wir sind, ich glaube, 8 oder 9 oder 10 Mal umgezogen, bis ich 10 Jahre alt war. Und so.
Sie haben ja gerade den Ulrich-Wildgruber-Preis zur Förderung junger Schauspieler bekommen. Das ist sowas wie der Oscar des Nordens. Und in der Laudatio hat Alexander Kluge, der Filmemacher, Schriftsteller und Theoretiker, ihren Mut zu künstlerischen Grenzerfahrungen gelobt. Also dieses Chaotische bedeutet aber auch, dass Sie eben gerne auch künstlerische Grenzen überschreiten.
Also ja, es ist irgendwie so, dass ich finde, es wird immer da am interessantesten, wenn ich mich selber überwinde und etwas tue, was ich mich vorher mir nicht zugemutet hätte oder noch nie gemacht habe. Ich finde, Kunst muss ja immer auch der Kampf oder der Kampf gegen die Routine sein. Und Kunst ist auch eine sehr zerstörerische Kraft. Und eigentlich in dem Moment, wo es einem zu gemütlich wird oder wo etwas zu routiniert wird, dann finde ich das gut, auch schon weiterzugehen und wieder auszubrechen.
Sehr weit sind Sie an dem Film Wild gegangen von Nicolette Krebitz, wo Sie mit einem Wolf zusammengedreht haben. Was war das für eine Erfahrung für Sie?
Das war ja so mein erster großer Kinofilm in so einer Hauptrolle, also wo man quasi den ganzen Film auf eine Art auf seinen Schultern trägt. Und besonders diese ganzen Szenen und die 2 Drehwochen, die wir hatten mit dem Wolf, die haben mich schon sehr geprägt und sind nach wie vor für mich, ist es eine unvergessliche Dreherfahrung. Es lag natürlich vor allem an dieser Unberechenbarkeit des Partners, des Wolfes.
Morgen Abend gibt es im Grünen Salon der Berliner Volksbühne zur Weltpremiere Ihres neuen Films Ophea eine Lesung und Performance mit Ihnen als Sängerin, mit Alexander Kluge und mit Kavan an der Orgel. Was werden Sie da präsentieren?
Wir haben im Rahmen des Films auch eine Platte aufgenommen. Die heißt Ophea. Und die werden wir morgen singen. Die haben wir mit Stereo Total im Herbst aufgenommen. Und da werden wir morgen ein paar Songs vom singen. Und es gibt russische, philippinische und englische Songs.
Ja. Ja, die Schauspielerin Lilith Stangenberg, die Ophea in dem Film Ophea von Alexander Kluge und Kwan. Morgen um 12.30 Uhr ist die Weltpremiere im Cinemax 7 und am Abend dann, wie gesagt, die Live-Performance zum Film im Grünen Salon der Volksbühne um 20 Uhr. Ganz herzlichen Dank, Lilith Stangenberg, für das Gespräch.
Ja, danke Ihnen.
Und jetzt gibt es einen fliegenden Wechsel bei uns im Berlinale Studio am Potsdamer Platz. Platz nimmt jetzt unser Filmkritiker Carsten Beyer dort am Mikrofon. Ich höre ihn auch schon rascheln. Und damit können wir jetzt, denke ich, umstandslos zum Wettbewerbsprogramm übergehen.
Absolut.
In diesem Jahr gibt es ja einige neue Namen im Wettbewerb der Berlinale. Es gibt aber auch natürlich alte Bekannte, wie zum Beispiel den Franzosen Benoît Delepine und Gustave Kervern. Die beiden sind ein abruptes Regie-Duo, das bereits zweimal im Wettbewerb vertreten war und das nun mit dem neuen Film Effacer l'Historique erneut im Wettbewerb an den Start geht. Aber ja, Effacer l'Historique, das heißt auf Deutsch so viel wie den Verlauf löschen. Was verbirgt sich hinter diesem etwas kryptischen Titel? Ist das aus der Computersprache?
Genau, das bezieht sich sozusagen auf unser Verhalten im Internet, den Verlauf zu löschen. Das ist ja gewissermaßen der fromme Wunsch, sozusagen den Geist wieder in die Flasche zu stopfen. Und das würden auch die drei Hauptfiguren in dieser ziemlich gnadenlosen Social-Media-Satire gerne tun. Die arbeitslose Marie wird von einem Sexgangster erpresst, der einen kompromittierenden das Video mit ihr aufgenommen hat und nun droht, das hochzuladen. Ihre Nachbarin Christine ist ein TV-Serien-Junkie, hat durch diese Sucht ihren Job verloren und kämpft nun als Uber-Fahrerin gegen schlechte Bewertungen. Und dann ist da noch Bertrand, alleinerziehender Vater einer halbwüchsigen Tochter, der gegen das Cybermobbing an der Schule seiner Tochter kämpft. Also man könnte die drei irgendwie als Abgehängte der Moderne bezeichnen, aber im Grunde sind das ganz normale Menschen, denen einfach nur die digitale Welt über den Kopf gewachsen ist und die sich schließlich in so einer Art Gelbwestenbewegung 2.0 zusammenschließen, um sich zu wehren. Das Sextape muss gelöscht werden, die Überbewertungen müssen rauf und das Cybermobbing muss aufhören. Das sind die Forderungen der drei und dafür sind sie bereit, bis zum Äußersten zu gehen.
Also drei Französinnen im Kampf gegen die Internetbranche. Muss man sich das so wie die drei Musketiererinnen in unserem Computerzeitalter vorstellen?
Ich würde eher sagen, so wie Don Quixote im Kampf gegen die Windmühlenflügel, denn der Kampf der drei ist natürlich ziemlich aussichtslos. Es gibt da eine Szene gegen Ende des Films, die das ganz gut auf den Punkt bringt. Da steht Marie vor einem dieser Hochleistungsspeicher von Google, einem riesigen Gebäude irgendwo in Kalifornien, und sie schreit aufgeregt, ich will meine Muschi zurück, bis dann irgendwann der Hausmeister kommt und sie vom Gelände verscheucht. Nun ist dieser Film, wie gesagt, nicht wirklich eine realistische Geschichte, sondern eine Satire, aber trotzdem bleibt einem natürlich bei solchen Szenen das Lachen im Halse stecken und man beginnt zu überlegen, Moment mal, was mache ich denn eigentlich mit meinen Daten? Also wie stelle ich sicher, dass es mir nicht irgendwann auch so geht?
Wie ist das gespielt, vor allem als Satire?
Das ist natürlich eine Satire. Die drei Hauptdarsteller Blanche Gardin, Corinne Maziero und Denis Poliades, die sind allesamt erprobte Komödianten in Frankreich. Die können das, die machen das auch ganz gut, aber allzu große Tiefe wird ihnen jetzt auch vom Drehbuch nicht gerade abverlangt. Außerdem wechselt die Kameraperspektive ständig. Mal ist sie ganz nah, dann wieder weit weg. Und die beiden Regisseure zeigen die Schauspieler auch gerne mal von hinten. Also das ist jetzt für eine Charakterzeichnung eher abträglich, würde ich sagen.
Aber vielleicht ist es ja gut für den bösen und ziemlich anarchischen Humor, für den Benoît Delepine und Gustave Kervern ja normalerweise bekannt sind.
Ja, das auf jeden Fall. Also auch in diesem Film gibt es wieder einige großartige Szenen mit einem Hacker namens Dieu beispielsweise, also Gott, der hat sich in der Turbine eines Windrads versteckt, um von dort den Ökostrom auf sein Bitcoin-Konto umzuleiten. Wir lernen einen Arbeitslosen kennen, der es mit lauter gefälschten Bescheinigungen zum sorgenfreien Leben gebracht hat, inklusive Haushaltshilfe und Kindergeld für 35 Kinder. Und wir sind dabei, wie Bertrand da von einem geschlossenen Postamt zum nächsten hechelt, immer in der Hoffnung, der Facebook-Chef würde auf den persönlichen Beschwerdebrief reagieren, den er ihm geschickt hat. Also da kriegt wirklich jeder sein Fett weg. Aber in dem Bemühen, immer neue Gags aufeinander zu häufen, geht dann doch die klare Linie dieser Geschichte ein bisschen verloren. Und am Ende wirkt das dann mehr ja, wie so eine satirische Nummernrevue und nicht wirklich wie ein Film.
Also wenn die klare Linie verloren geht, geht wahrscheinlich auch eine Botschaft verloren.
Naja, es gibt schon eine Botschaft. Die wichtigste ist wahrscheinlich die, dass man mit seinen Daten vorsichtiger umgehen sollte, egal ob wir in sozialen Netzwerken unterwegs sind oder ob wir im Internet bestellen oder einfach nur ein Suchwort eingeben. Wir hinterlassen eben überall Spuren und das hilft den großen Konzernen immer mächtiger zu werden. Da sollte man vorsichtig sein und dagegen, das ist die zweite Botschaft des Films, kann man natürlich auch kämpfen, auch gegen multinationale Konzerne ist nicht jeder Widerstand zwecklos. Insofern ist das schon auch eine Hommage an die Gilets Jaunes, an die Gelbwesten, die da immer wieder thematisiert werden. Da man allerdings bei Delepine und Kervern eigentlich nie sicher sein kann, was sie wirklich ernst meinen und was nicht, könnte natürlich auch das wieder nur ein Gag sein, denn eins wird auch klar in diesem Film, Facebook und Google kann man nicht dadurch aufhalten, indem man eine Kreuzung besetzt und gelbe Westen schwingt, sondern da muss man schon auch ein bisschen an sich selbst arbeiten.
Der Wettbewerbsfilm Effacer l'Historique von Benoît Delepine und Gustave Kervern. Vielen Dank an unseren Kritiker Carsten Bayer.
RBB Kultur.
Heute Abend werden im Berlinale Palast 10 junge Nachwuchsschauspieler und Schauspielerinnen ausgezeichnet als European Shooting Stars. Zu diesen Ausgezeichneten gehört auch der Schauspieler Jonas Dassler. In Berlin ist er vor allem ein Bühnenstar am Maxim-Gorki-Theater. Im Film war er bei der letzten Berlinale als Serienmörder eine beängstigende Erscheinung in dem Film Der goldene Handschuh von Fatih Akin. Jetzt also ist er europäischer Shootingstar. Was hält Jonas Dassler vom Starbegriff? Was macht für ihn Erfolg aus?
Erfolg ist immer so eine komische Erfindung. Was ist gut, was ist schlecht? So, das ist wurscht. Das ist doch so schön, dass da Leute irgendwie sind, die das anschauen, was wir machen. Also diese 10 Leute jedes Jahr, dass das, oder generell hier alle Wettbewerbsfilme, dass man Filme machen darf und dass man Filme machen kann. Und ob was gut oder schlecht ist, das ist, oder was ein Star ist, das ist so egal, weil das letztendlich nicht, darum geht's in Kunst nicht. So, ob etwas gut oder schlecht ist, es reibt oder es ist halt irgendwas anderes, aber wir haben, ich finde, man kann immer nicht mit diesen Parametern von gut oder schlecht oder Star oder Nicht-Star hantieren. Also beziehungsweise kann man, aber es interessiert mich nicht so wahnsinnig.
Der Schauspieler Jonas Dassler, jetzt ist er ein Star, ein European Shooting Star, einer von 10. Heute Abend wird er zusammen mit den anderen im Berlinale Palast geehrt. Und jetzt zum Abschluss unseres Berlinale Spezial wieder ein Berlinale Splitter rund ums Festival von und mit Franziska Walser.
Donnerstag, Freitag, Startag. So hat es die Berlinale unter Dieter Koslik immer gehalten. Das erste Festivalwochenende brachte Hollywood-Glanz oder zumindest europäische Filmdiven. Und dieses Jahr? Alltag statt Startag. Wenn man mal von Johnny Depp absieht, dessen Zustand offensichtlich so desolat war, dass er nicht wusste, ob er auf der Berlinale in Cannes oder in der verfluchten Karibik ist. Dafür war Lars Eidinger bei der Pressekonferenz von Percy & Lesson sowas von da.
Klar, es geht auch wahrscheinlich gewissen Leuten schon auf die Nerven und dann heißt es, der ist omnipräsent. Dann denke ich aber, was soll ich denn in der Zeit machen, wo ich jetzt mich rar mache? Also soll ich da im Café sitzen und Zeitung lesen?
Im Folgenden bewies Lars Eidinger dann, dass er nicht nur Zeitung liest, sondern auch Stefan Zweig.
Es ging um die moralische Entgiftung Europas.
Und ein ganz winziges, kleines bisschen geht es natürlich auch um ihn selbst. Aber sind wir nicht alle ein bisschen Eidinger?
Ich wusste nicht, dass ich mit Lars Eidinger so viel gemeinsam habe. Ich arbeite auch immer.
Bevor das Ganze zur Selbsthilfegruppe ausarten konnte, besann sich die Moderatorin, dass auch sie mal arbeiten muss.
Ich habe eine unangenehme Aufgabe, durch Pragmatik die Tränen zu stoppen. Wir haben nicht mal mehr 10 Minuten.
Christian Petzold ging da viel geschickter vor. Ist ja auch schon sein 5. Mal im Wettbewerb der Berlinale.
Und jetzt werden meine Antworten immer länger und ich sehe ja schon auf der Uhr, es sind nur noch 13 Minuten.
Eilends versicherte ihm sein Team, dass sie nichts lieber tun würden, als ihrem Regisseur weiter zu lauschen. Deswegen legte Petzold noch einen Schwank aus seiner Jugend obendrauf.
Ich habe mal hinter einem Stromkasten mit einem Freund in einer der hässlichsten Gegenden der Welt, haben wir einer Prostituierten aufgelauert, von der wir in der Düsseldorfer Express gelesen haben, dass sie in diesem Haus leben muss. Wir haben 8 Stunden an einem Nichtort verbracht und dieser Ort ist seitdem für uns beide ein verzauberter Ort. Und ich finde, so muss das Kino mit der Welt umgehen.
Und genau so kam es auch. Pünktlich zur Filmpremiere von Undine verzauberte der Berliner Dauerregen den roten Teppich in eine lichtdurchflutete Unterwasserlandschaft.
Eine Zeit, in der das Wünschen noch geholfen hat. Das war ein bisschen der Gedanke, den ich hatte. Und das ist auch politisch, finde ich.
Heute Abend wird es auf der Berlinale erst politisch und dann märchenhaft. Auf die Gelbwesten-Komödie Effacer l'Histoire folgt Schwesterlein, laut Berlinale-Programmheft, ein Märchen mit 2 Erwachsenen als Hänsel und Gretel, dem Theater als Lebkuchenhaus und der Krankheit als böser Hexe. Und Lars Eidinger, der überließ diesmal Nina Hoss die Bühne auf der Pressekonferenz, wie es sich für einen guten Bruder gehört.
Und das war Franziska Walser mit ihren Eindrücken von der Berlinale heute.